Viele Hundebesitzer stellen sich irgendwann die Frage, kastrieren ja oder nein? Gerade wenn Hunde in ihrem Verhalten schwieriger, dominant oder aggressiv werden, erhofft sich der ein oder andere Besitzer von einer Kastration eine Verbesserung im Verhalten des Hundes. Aber kann das wirklich klappen? Was ist eine Kastration überhaupt und welche Risiken und Nebenwirkungen sind damit verbunden? Diese und weitere spannende Fragen rund um das Thema Kastration beim Hund werden wir in unserer heutigen Podcast-Folge Kastration beim Hund, so triffst du die richtige Entscheidung, einmal ganz genau beleuchten. Wie immer mit am Start sind Flo und Carlos. Herzlich willkommen, Flo.
Hallo.
Und Carlos natürlich auch. Bei euch ist die Frage Kastration doch bestimmt auch schon mal aufgekommen. Oder nicht bei euch, sondern bei dir. Carlos hat bestimmt noch nie was dazu gesagt. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Carlos hat vor, ich glaube, 5 oder 6 Wochen einen Kastrationsschip bekommen.
Um Gottes Willen.
Weil der extrem angefangen hat, vor allem Rüden zu rammeln. Immer, auch vor allem unsichere. Der hat immer, sobald da irgendwie Rüde unsicher war, ist er draufgegangen und hat angefangen, so ein Dominanzverhalten zu zeigen. Es wurde echt so extrem, dass er sich gar nicht mehr irgendwie beruhigen konnte und immer super gestresst war und auch angefangen hat zu jaulen. Und dass ich dann gesagt habe, okay, der Chip ist jetzt wahrscheinlich notwendig, um das Ganze mal anzutesten, wie es wäre, wenn dann die Murmeln abkommen. Und bisher merke ich halt nicht viel, außer dass er halt dieses Rammelverhalten nicht mehr hat.
Also das hat sich schon verändert dann?
Ja, ab und zu noch so ein bisschen, aber jetzt nicht mehr so, dass man sagt, ey, der kann jetzt nicht mehr in Ruhe sich irgendwo hinlegen und entspannen.
Genau. Was so ein Chip genau ist, das werden wir heute auch noch klären. Wir haben nämlich heute wieder unsere Tierärztin Uta Rönneburg mit am Start. Sie ist Tierärztin und Leiterin der Tierklinik in Lüneburg und kennt sich mit den Chancen und Risiken bei der Kastration bestens aus und unterstützt uns heute mit ihrem medizinischen Fachwissen, denn da bin ich raus oder beziehungsweise kann ich nicht so viel sagen wie die liebe Uta und da freue ich mich schon drauf und da werden wir all diese Fragen heute klären.
Freue mich auch extrem drauf, da ich auch oft Nachrichten dazu bekomme, auch jetzt, seit ich diesen Chip Carlos gegeben habe. Da kommen immer so Sachen, das ist so total unnötig und ich glaube, heute werden wir auch nochmal hören, warum es auch sehr, sehr nötig sein kann aus medizinischer Sicht. Deswegen bin ich froh, dass wir die auch heute da haben.
Und danach entscheidest du.
Danach entscheide ich, ob die Murmel ab
oder nicht. Ja. Vielleicht sogar live heute hier bei uns im Podcast, wer weiß. Mal gucken. Für mich als Hundetrainer ist das Thema Hormone natürlich sehr spannend, weil sie auch maßgeblich dazu beitragen, wie der Hund sich verhält. Man merkt schon einen Unterschied, wenn nach dem Welpenalter die Hormone anfangen zu sprießen und der Hund in die Pubertät kommt. Das sind natürlich alles Dinge, die können sich auch wieder verändern, ne? Aber es gibt dann so diese Hochphase. Wie hat sich das bei Carlos geäußert?
Extremes Markieren, also wirklich so auf einem kurzen Spaziergang 10-mal markiert, innerhalb von 5 Minuten gefühlt.
Ja.
Schnüffeln wurde extremer und dann natürlich irgendwann auch dieses Besteigen. Und vor allem muss ich sagen, bei Rüden und dann bei diesen unsicheren Rüden, wo er wirklich alles bestiegen hat. Dann in der Hochphase auch Menschen auf einmal. Also ein Besuch auf einmal bestiegen hat, so wenn er sich so reingesteigert hat. Und das wurde echt sehr extrem und er war so gestresst am Ende, dass ich mich ja dann für diesen Chip da entschieden habe, der erstmal 6 Monate zum Testen drin ist und ja, dann mal schauen.
War sicherlich nicht das Verkehrteste. Man muss aber auch dazu sagen, das ist nicht bei jedem so ausgeprägt. Die Pubertät, da verändert sich ganz viel und es ist halt einfach auch eine sehr, sehr anstrengende Zeit, die man einfach aushalten muss. Und da sage ich ja immer, hey Leute, nicht so viel trainieren in der Phase. Der Hund ist mit sich selbst beschäftigt und versuchen locker zu bleiben, denn das geht wieder. Aber wenn sich eben in dieser Phase solche krassen Verhaltensweisen zeigen und der Hund wirklich richtig Stress hat, dann muss man sich eben diese Frage stellen.
Und vor allem, was mir auch noch aufgefallen ist, so diese Machtkämpfe, die zwischendurch kommen, ne?
Ja.
In der Pubertät, dass er immer wieder nicht hören möchte und man manchmal, aber die Sachen dann wirklich 3-4 Mal wiederholen muss oder körpersprachlich dann wirklich wieder, so wie am Anfang in der Welpenzeit.
Du spulst nochmal zurück.
Auf ihn zugehen muss und wirklich zeigen muss, ich meine es jetzt ernst, ne? Und das wird echt extrem manchmal. Da könnte man teilweise auch mal verzweifeln und sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr.
Hormone sind stark.
Weil es wirklich so wie in der Welpenzeit ist und man ist froh, dass man gerade aus der Welpenzeit raus ist und dann kommt die nächste Phase, diese Pubertät, die echt schwierig sein kann.
Ja, aber die gute Nachricht ist, das geht vorbei.
Genau.
Ja. Und alles, was du rein investiert hast, ist nicht weg.
Ja.
Es sei denn, man verbockt es halt dermaßen in der Pubertät. Aber im Normalfall ist es dann irgendwann gelaufen und dann hat man ja ganz viele wunderbare Jahre mit einem top erzogenen Carlos.
Entspannen vor allem, ja.
Genau. Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich wieder sehr, liebe Uta, dass du für uns da bist zu diesem Thema. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
Als Tierärztin hast du ja mit dem Thema, hallo Carlos, ich kriege gerade ein Küsschen hier von Carlos. Als Tierärztin hast du ja mit dem Thema Kastration immer wieder zu tun und wir würden jetzt erstmal so ganz allgemein in das Thema starten und da stellt sich die Frage, was ist eigentlich genau eine Kastration?
Ja, also es ist tatsächlich mein täglich Brot und die Kastration ist letztendlich die Entfernung der Keimdrüsen. Dabei ist es völlig wurscht, ob es männlich oder weiblich ist. Man sagt ja immer irgendwie, Kastration ist eher männlich und Sterilisation weiblich. Das stimmt so nicht. Kastration ist quasi, wenn ich beim Rüden die Hoden entferne und bei der Hündin die Eierstöcke und oder die Gebärmutter gleich noch mit.
Und wie genau wirkt sich das auf den Hund aus?
Na, es ist halt so, dass natürlich die Hormone wegfallen und die Hormone, die einfach für den Sexualtrieb verantwortlich sind, das heißt bei den Rüden hat man in der Regel natürlich so eine gewünschte Wirkung, dass die einfach nicht mehr so sexuell interessiert sind, dass die gewisse unangenehme Verhaltensweisen ablegen, vielleicht so eine kleine Aggression, Dominanz, sowas in der Art. Bei Hündinnen ist es eigentlich eher, dass sie einfach nicht mehr läufig werden und dass man vielleicht ja, das ein bisschen angenehmer zu Hause hat. Das ist zumindest häufig ein Grund. Aus diesem darf man allerdings nicht kastrieren.
Genau, da kommen wir schon zu einem wichtigen Punkt. Ich zitiere nämlich jetzt aus dem Tierschutzgesetz, Paragraph 6, Absatz 1. Und zwar steht da, verboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Gewebe eines Wirbeltieres. Das Verbot geht nicht, wenn der Eingriff im Einzelfall nach tierärztlicher Indikation geboten ist. Das heißt, du entscheidest.
Genau, wir entscheiden und da muss man tatsächlich überlegen, warum man halt ein Tier kastriert. Genau wie du schon gesagt hast, man darf es eben einfach nicht. Also ich kann nicht einfach sagen, oh, ja, Mensch, hier, ich habe da keine Lust zu und ich entferne mal was. Das muss schon Sinn haben. Das heißt, wenn der Hund in irgendeiner Form leidet, sei es, weil er eine Krankheit hat, weil eine Krankheit droht zu kommen oder aber weil der wirklich massiv psychisch irgendwie gestresst ist, dann sind das durchaus Indikationen, weswegen ich natürlich dann auch kastrieren darf.
Ja, was ich immer wieder mal höre, ist, dass gerade bei Hündinnen nach der ersten oder zweiten Läufigkeit es Sinn macht zu kastrieren aufgrund einer Krebsvorsorge. Was ist denn da dran?
Das ist tatsächlich so, dass statistisch gesehen vor oder nach der ersten Läufigkeit kann ich fast zu 100% das Risiko ausschließen, dass mein Hund oder meine Hündin Säugetumoren bekommt. Aber nichtsdestotrotz, ja, das vermutet man und da gibt es auch Statistiken, gar keine Frage. Aber es ist natürlich trotzdem eine Abwägungssache, ob das Grund genug ist, eine Hündin zu kastrieren. Aber das ist sicherlich bei der Hündin definitiv der häufigste Grund, warum man kastriert, um das zu verhindern.
Ja. Gibt es denn noch irgendwelche konkrete Fälle, wo du zu einer Kastration raten würdest?
Also bei Rüden definitiv, wenn die tatsächlich, ich sage jetzt mal, alles bespringen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wenn die in einer Tour ihre Kissen und Stofftiere begatten. Ein häufiges Argument ist tatsächlich, wenn die auch permanent natürlich diesen Präputialkatar bilden, das heißt diese schön gelb-grüne Flüssigkeit,
ja,
die
überall
hinterlassen.
Ja, kenn ich auch, von Carlos.
Auch. Genau.
Alle weißen T-Shirts voll. Aber ja. Ist so nervig.
Ja, schönes Thema.
Ja, richtig.
Oder wenn die tatsächlich, dann kennen die kein Kommando mehr, die gehen stiften, die fressen nicht, die jaulen. Also das sind sicherlich schon Argumente, gerade beim Rüden, weswegen man dann sagen kann, ja, dafür würde ich den Rüden kastrieren. Und bei der Hündin, wenn die beispielsweise scheinschwanger wird nach jeder Läufigkeit, das wäre sicherlich auch ein Grund zu kastrieren.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also es ist ja immer so die Frage, ja, kastrieren ja oder nein? So pauschal würde ich das gar nicht sehen, sondern das muss man ja auch immer im Einzelfall abhängig machen. Ja. Und ich habe schon einige Rüden auch speziell getroffen, die einfach so dermaßen gestresst sind und damit auch einen Verlust an Lebensqualität meiner Meinung nach haben. Wo man, es ist immer das Argument, das ist ja ein Eingriff in die Natur. Ja, das ist ja, grundsätzlich kann man ja sagen, ja, ist so. Aber A, leben wir nicht im Wald, ne, und B, wenn ich diese Hunde sehe und auch danach sehe, also nach diesem Eingriff, wie sehr sich das Leben verändert und wie viel weniger Stress dieser Hund hat, da muss ich schon sagen, dass es dann durchaus auch Fälle gibt, wo das meiner Meinung nach absolut Sinn macht. Ja? Allerdings nicht um eine fehlende Erziehung auszugleichen. Auch da werden wir heute noch drüber sprechen. Das passiert nämlich auch häufiger mal. Ne? Gibt es da auch so Fälle, die dann zu dir kommen und sagen, Mensch, der hört gar nicht mehr und so und ich habe gehört, kastrieren hilft und können wir den mal bitte kastrieren?
Ja, sehr häufig sogar tatsächlich, wenn das natürlich gerne Jack Russell sind oder ich weiß es nicht, also wirklich durchgedrehte Hunde. Also ich ändere nicht den Charakter durch die Kastration, das muss einem bewusst sein, sondern ich ändere halt die hormonelle Situation, aber nicht den Charakter. Wenn er nicht erzogen ist und einfach ein lustiger Kerl ist, dann bleibt er auch so. Also da kann ich noch so viel kastrieren, das werde ich nicht ändern.
Ja. Übrigens fand ich deine Antwort nicht langweilig. Das Schnarchen kam von Carlos, ne? Nur damit du Bescheid weißt.
Das ist schön.
Der ist sehr müde.
Ich glaube, du beruhigst ihn mit deiner Stimme.
Oder der will schlafen, um das Thema hier nicht so mitzubekommen.
Ja, der möchte nicht kastriert werden.
Uta, eine Frage habe ich noch. Und zwar, wann ist denn der richtige Zeitpunkt aus deiner Sicht, um eine Kastration durchzuführen? Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen drüber, ne? So eine Frühkastration, bevor der Hund eigentlich die Geschlechtsreife erreicht hat, gerade beim Rüden oder danach. Gibt es da irgendwo so einen Zeitpunkt, wo du sagen würdest, jo, wenn, dann jetzt?
Nee, gibt es tatsächlich nicht so pauschal. Das muss man sicherlich auch wieder individuell entscheiden. Es gibt sicherlich Fälle, wo zumindest angeblich auch die Hundetrainer teilweise gesagt haben, so, der soll jetzt schon mal früh kastriert werden, weil der wirklich ganz extrem ist in seiner Art. Das kann man dann sicherlich auch vertreten, wenn man den Hund kennt und sieht und wirklich merkt, dass der einfach wirklich sexuell gesteuert ist. Also und einfach überhaupt nicht anwesend, in Anführungszeichen. Dann wäre das sicherlich durchaus ratsam. Ansonsten bin ich eigentlich ein Freund davon, die Hunde tatsächlich erstmal erwachsen werden zu lassen, geschlechtsreif werden zu lassen, um überhaupt zu gucken, wie nehmen die sich denn überhaupt?
Ja, da bin ich auch.
Es kann ja auch sein, dass die einmal so eine Phase haben und danach nie wieder und dann kastriere ich den schon. Ich würde halt gucken, wenn das natürlich ganz, ganz extrem ist, keine Frage. Also der Hund soll nicht leiden, dann würde ich das schon tun. Bei der Hündin ist es sicherlich so, da ja, gibt es auch keine ganz pauschale Meinung. Gesundheitlich gesehen ist Läufigkeit schon sinnvoll, um das Risiko zu minimieren. Ich bin trotzdem auch da ein Freund, die erste Läufigkeit durchlaufen zu lassen, einfach damit die Hunde ein bisschen erwachsener sind.
Ja, da bin ich ganz bei dir.
Um zu gucken, wie gesagt, kriegen die überhaupt Probleme mit der Läufigkeit? Kriegen die eine Scheinschwangerschaft? Ja.
Ja,
also davon bin ich ein Freund. Aber das ist sicherlich auch immer ein bisschen unterschiedlich.
Wie immer werden wir auch heute wieder einige eurer Fragen beantworten zum Thema Kastration. Da gab es viele und der Flo hat mal exemplarisch ein paar rausgesucht, die Uta und ich gleich mal beantworten werden.
Kommen wir auch direkt zu der ersten Frage von der Bini. Sie schreibt, welches Futter kann ich meinem Hund nach einer Kastration geben? Da gibt es doch auch spezielle.
Also letztendlich, natürlich gibt es für jeden Fall gibt's irgendein Futter. Es gibt auch speziell für kastrierte Hunde Futter. Ich muss halt darauf achten, dass der Hund wahrscheinlich ein bisschen weniger Energie bekommt, weil die durchaus durch den Hormonen oder durch die Hormonänderung dazu neigen, ein bisschen mehr an Gewicht zuzunehmen. Da kann ich aber letztendlich das normale Futter weiterfüttern und einfach ein bisschen was abziehen. Ich muss dann nicht unbedingt ein spezielles Futter füttern. Das muss man individuell sehen. Aber es gibt mittlerweile ja tatsächlich für alle Varianten, Rassen, Größen, Altersstufen, Krankheiten gibt es Futter. Da muss man einfach sehen, was für einen selbst passt. Man muss sicherlich nicht das Futter wechseln, vielleicht ein bisschen weniger geben.
Ja, ich wollte es gerade sagen, ne? Also es ist ja auch so ein Trend, meiner Meinung nach eher so ein Marketing-Gag. Ja, also ich glaube nicht, dass man ein spezielles Futter für einen kastrierten Hund braucht. Aber ja, du hast ja gesagt, der Hormonhaushalt verändert sich und dann kommt ja oft das Argument, ja, seitdem mein Hund kastriert ist, ist er fett geworden. Natürlich muss ich mich dann darauf einstellen und die Futtermenge dementsprechend ein bisschen anpassen, ne? Und dann passt das schon. Aber das Futter dafür zu wechseln, also halte ich auch für nicht sinnvoll.
Ja, und die Hunde haben in der Regel vielleicht einfach ein bisschen mehr Appetit und dem darf ich halt nicht nachgeben. Also ich muss halt dann einfach ein bisschen strenger sein vielleicht.
Disziplin.
Genau.
Kommen wir zur zweiten Frage. Natzen schreibt, unser Rüde Whisky ist jetzt fast 11 Monate alt und steht nur noch unter Stress, weil er einen sehr ausgeprägten Sexualtrieb entwickelt hat. Er kommt tagsüber überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Er markiert auch schon in der Wohnung. Wir wollen ihn nicht kastrieren lassen. Wie können wir ihm helfen, damit er besser zur Ruhe kommt?
Das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht, ne? Also da hast du ja sehr viele Indikationen. Das ist ja schon richtig Stress, wenn die sagen, den ganzen Tag über kommt dieser Hund nicht zur Ruhe, markiert drinnen, ist total gestresst. Da würde mich jetzt das Argument interessieren, warum eben nicht kastrieren. Was sagst du dazu, Uta?
Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine Person im Haushalt, die nicht kastrieren möchte, nämlich der Mann, die wollen tatsächlich häufig...
Da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja, ja, ja.
Kann ich auch nicht verstehen, weil das wäre sicherlich ein Grund, den Hund sofort zu kastrieren, gar keine Frage. Aber wenn man wissen möchte, ob der Hund entspannter ist durch eine Kastration, kann man so einen Suprelorin-Chip setzen. Das sind im Prinzip Hormonchips, die den Hund chemisch kastrieren, also die gleiche Wirkung haben, aber eben für einen begrenzten Zeitraum, für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Meistens wirken die auch ein bisschen länger. Und dann kann man halt gucken, ob der Hund quasi dann so wird, wie ich ihn mir wünsche und die Wirkung eintritt. Wenn ja, ist es sicherlich ratsam, dann irgendwann doch zu kastrieren.
Ja, Carlos hat auch den Chip jetzt seit 6 Wochen drin. Und sein Sexualtrieb ist auch schon zurückgegangen, definitiv.
Genau, was man immer wissen muss, ist 4-6 Wochen können die Symptome auch noch verstärkt werden.
Ja, ganz genau, ich wollte gerade sagen.
Man darf noch nicht Panik kriegen, sondern das wirkt nach 4-6 Wochen, so lange würde es auch nach einer Kastration dauern, bis das alles sich umstellt. Erst dann sieht man wirklich, was sich tut oder ob ich einen Erfolg habe oder nicht.
Ja, ein Zeichen dafür ist ja auch, dass dann die Hoden kleiner werden. Ne? Das wären ja genau. Richtig kleine Mumien.
Das ist auch wieder eine Indikation.
Guck mal kurz nach.
Wenn der Hund wieder fällig ist, wenn die Kastration dann merkt, dass die Hoden wieder größer werden.
Ja. Dann kommen wir zu der letzten Frage. Stefanie schreibt, unser Dackelrüde hat inzwischen großes Interesse an Hündinnen. Er will sie umgarnen und irgendwann geht das Aufreiten los, was wir versuchen zu unterbinden, aber er versucht es immer und immer wieder. Stress scheint es für ihn noch nicht zu sein, aber für uns ist es langsam nervig. Ist das eine Phase, die vorbeigeht oder weniger wird? Was kann man da machen?
Was mir hier fehlt, ist jetzt gerade mal das Alter von diesem Dackelrüden.
Das wenn der Pubertät ist, ist klar, dass es punktuell
da ist. Genau, einmal das Alter und die Frage ist tatsächlich, hat er eine Hündin mit im Haus? Weil klar, wenn der geschlechtsreif wird und die Hündin vielleicht gerade läufig wird, dann sollte diese Zeit wieder vergehen, wenn die Hündin nicht mehr läufig ist. Ansonsten, klar, wenn der jetzt erstmal auf den Geschmack gekommen ist, dann wird das schon vielleicht so bleiben, aber das ist ja alles eine Frage der Zeit und wie alt dieser Hund wirklich ist. Das ist sicherlich mit das Wichtigste.
Ja.
Und ob der den Reiz unmittelbar vor der Nase hat oder eben nicht.
Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen.
Liebe Uta, kommen wir zu den Vor- und Nachteilen einer Kastration. Was spricht dafür, einen Hund kastrieren zu lassen? So ein bisschen haben wir ja schon gerade das Ganze eingeleitet. Wie sieht es mit den Nachteilen aus? So eine OP birgt ja auch immer ein gewisses Risiko, ganz klar. Was gibt es für Nebenwirkungen und Langzeitfolgen vielleicht auch? Und da gibt es ja so ein paar Dinge, die man immer so hört. Harninkontinenz zum Beispiel bei Hündinnen, Fellveränderung, Übergewicht, Verhaltensveränderung, eventuell gesteigertes bzw. verringertes Krebsrisiko. Das sind so ein paar Punkte, die man dann oft hört. Was sagst du dazu?
Letztendlich hast du die schon sehr schön zusammengefasst. Das ist tatsächlich so. Wir haben natürlich immer ein OP-Narkoserisiko, gar keine Frage. Das hast du bei jedem Eingriff. Deswegen muss man auch abwägen, lasse ich nun kastrieren, ja oder nein. Dann ist es so, dass bei dem Rüden das ein relativ kleiner Eingriff ist, weil ich ja quasi nur einen Hautschnitt mache. Bei der Hündin ist es natürlich richtig eine Bauch-OP. Das ist schon ein bisschen größer, der Einschnitt. Und was immer sein kann, gerade bei großrahmigen Hunderassen, das heißt, ich sag mal grobe Richtungen, Golden Retriever, Labrador und noch größer, bei den Hünden kann es tatsächlich nachher zur Harninkontinenz kommen. Da kann man auch was gegen tun, gar keine Frage, aber das Risiko muss man zumindest wissen.
Ja.
Dass das auftreten kann. Dann gibt es die Fellveränderung. Das ist tatsächlich auch so. Das haben gerne die rothaarigen Hunde. Setter, Langhaardackel, Münsterländer, Cockerspaniel, die kriegen so ein Plüschfell. Und auch das muss man natürlich wissen, weil manche sind dann völlig geschockt, dass die aussehen wie so ein explodierter Flocati. Aber das ist tatsächlich dann, ist eine Nebenwirkung. Muss man wissen oder sollte man zumindest als Tierarzt erwähnen, dass das auftreten kann.
Ja. Bei der Harninkontinenz interessiert mich noch, bleibt das dann ein Leben lang oder wie sieht das aus?
In der Regel bleibt das tatsächlich dann ein Leben lang, weil einfach durch diesen Östrogenwegfall tatsächlich der Harnschließmuskel, der Blasenschließmuskel nicht mehr so richtig funktioniert oder nicht mehr richtig funktionieren kann. Und da gibt es aber Medikamente, die man geben kann und damit ist das auch wieder gut zu beherrschen. Aber wenn, bleibt das leider ein Leben lang, tritt allerdings auch meistens erst im Alter auf. Es gibt wenige Fälle, wo das wirklich schon mit, ich sag mal, 3-4 Jahren auftritt. Die meisten fangen so mit 7, 8, 9 Jahren an.
Okay, das ist ja auch nochmal wichtig zu wissen. Ja. So, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, ich lasse meinen Hund kastrieren. Dann kommt natürlich auch noch die Frage auf, was kostet sowas? Also wo liegt da ungefähr der finanzielle Aufwand?
Das ist sicherlich auch ein bisschen abhängig natürlich davon, wo ich das machen lasse, ob in der Praxis, in der Klinik. Da ist sicherlich der Aufwand jeweils ein bisschen anderer oder die Narkoseüberwachung, was sicherlich ein Riesenkostenfaktor ist. Ich sage mal, bei uns in der Klinik, wo das alles so medizinischer Standard ist wie im Krankenhaus bei Menschen, liegt die Rüdenkastration so um die 300 Euro und die Hündin grobe Richtung zwischen 500 und 700 Euro.
Ja, okay. Und mittlerweile gibt es ja auch viele Tierversicherungen, ne, auch Krankenversicherungen. Ist es teilweise dann auch abgedeckt?
Ja und nein. Abgedeckt ist es wirklich nur, wenn ich eine medizinische Indikation habe. Das heißt, wenn ich tatsächlich einen Grund habe,
das Tier
zu kastrieren, genau, dann ja. Ansonsten, es gibt auch, glaube ich, Versicherer, die das rausgenommen haben, pauschal. Aber normalerweise, genau, was wir schon haben als Thema, du kastrierst ja nur aus einem gewissen Grund und normalerweise sollte das dann auch übernommen werden.
Genau, aber da muss man, glaube ich, auch immer schauen in die Bedingungen, ne? Ist das bei mir abgedeckt oder nicht? Ja. Könnte sein, also auf jeden Fall mal nachschauen. Okay.
Genau.
Worauf muss man nach der OP ganz besonders achten?
Letztendlich sind ja erstmal nur die nächsten, also unmittelbar nach der OP sind immer nur die nächsten 10 Tage interessant bis zum Fädenziehen. Da ist, wie bei jeder OP, muss man einfach so ein bisschen drauf achten, dass die Tiere geschont werden. Und an sich als Folge dann eigentlich nur, dass die nicht wirklich fett werden. Und da ist tatsächlich die Disziplin gefragt. Das heißt, man füttert einfach ein bisschen weniger oder eben zumindest gleich viel und gibt dem Hunger nicht nach. Ansonsten muss man danach eigentlich nichts beachten groß.
Bei der Hündin gibt es ja nicht nur die Möglichkeit einer Kastration, sondern auch einer Sterilisation. Was ist denn da genau der Unterschied?
Letztendlich gibt es sowohl bei Hündin als auch bei Rüden die Unterscheidung zwischen Sterilisation und Kastration. Der Unterschied ist eigentlich, bei der Sterilisation unterbinde ich im Prinzip nur die Möglichkeit, dass die Hündin trächtig wird. Die wird aber läufig, die hat die gleichen Symptome, sie kann nur nicht aufnähen. Und beim Rüden ist es so, da kann ich auch den Samenleiter nur abbinden im Prinzip. Aber ich lasse alles so, wie es ist. Das heißt, der hat weiterhin die ganzen Symptome, aber er kann halt nicht mehr decken. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so schön, weil ich ja letztendlich genau die Sachen eigentlich nicht haben möchte. Das heißt, wir sterilisieren auch eigentlich so gut wie gar nicht, sondern wenn, dann wird immer kastriert. Das heißt, es werden jeweils die Keimdrüsen entfernt, sprich beim Rüden eben die Hoden oder bei der Hündin die Eierstöcke und Gebärmutter.
Ja, eine Sache, die du eben auch schon mal erwähnt hast, ist das Thema, dass oft einer aus der Familie dagegen ist, nämlich der Mann. Und da kann ich auch mal kurz selber sagen, ich habe das ganz lange Zeit auch so gesehen. Und meine ersten beiden Hunde waren zwei unkastrierte Rüden. Und ich fand das auch immer ganz wichtig und war auch, da gebe ich fairerweise zu, eine ganze Zeit lang ein Gegner von Kastrationen, genau aus diesen Gründen. Mittlerweile sehe ich das anders, weil ich eben auch viele Hunde getroffen habe, die mega gestresst sind und die ich auch danach erlebt habe. Deswegen habe ich das so ein bisschen abgelegt. Aber ich kenne das. Und in dem Zuge ist mir auch mal was Interessantes vorgekommen. Und zwar hatte ich mal einen Hund mit Implantaten. Also das heißt, der war kastriert, aber der hatte quasi sichtbar noch Hoden, ne? Weil die das vor dem Mann des Hauses verheimlicht haben. Das heißt, er hat das nicht genannt. Aber ich fand das krass, dass es sowas überhaupt gibt. Macht ihr sowas auch?
Nein. Also die Frage kommt aber tatsächlich relativ häufig, ob es denn so Hodenimplantate gibt, weil sonst würden da ja so Säckchen rumschlabbern und das wird ja total hässlich aussehen. Dazu muss man sagen, wenn die Hunde relativ früh kastriert werden, also in den ersten Jahren, dann bildet sich der Hodensack wieder ein bisschen zurück. Also da ist dann kein riesen Schlabbersack, der da rumhängt und das sieht hässlich aus. Außerdem könnte man den zur Not auch entfernen. Aber diese Implantate, nein, also wir machen das auf gar keinen Fall. Ich halte das auch für schwachsinnig.
Ja.
Ja, ich glaube, das sind wir alle.
Schönheits-OP für Hunde.
Ich habe echt gedacht, ich höre nicht richtig, ne? Was war wirklich so?
Aber es gibt Kollegen, die das machen. Also deswegen, ich meine, dann
die Schönheitschirurgen unter den
Tierarzt. Ich halte das für schwachsinnig, aber ich persönlich halte es für schwachsinnig.
Ach, wir hatten noch eine Frage zum Thema Kastration. Und zwar, was wird dann mit den Murmeln gemacht?
Ja, quasi? Ganz interessant. Was macht ihr damit?
Ja, dann gibt's Mittag. Die kommen in den Müll.
Okay.
Es gibt extra Müll für die Organe und für die Teile, die wir halt immer entfernen müssen im OP. Und ja, da kommen die Hoden mit rein.
Das heißt, ich darf die nicht mit nach Hause nehmen. Wollen das manche? Gab's das schon?
Nee, es gibt's wirklich. Also es gibt schon welche, die das dann in Formalin eingepackt mit nach Hause nehmen und sich was, was ich darstellen kann.
Wahnsinn, ey. Okay, komm, wir müssen ernsthaft bleiben. So, okay. gerade zum Thema Kastration gibt es ja auch so einige Mythen, das, was man immer so hört. Und drei habe ich mal rausgesucht und möchte gerne mit dir drüber sprechen. Den ersten Mythos haben wir schon so ein bisschen beleuchtet, nämlich, dass der Hund fett wird nach der Kastration.
Ja, der Hund wird tatsächlich nur fett, wenn ich dem nachgebe. Das heißt, wenn ich entweder weiterhin genauso viel Futter oder tatsächlich dem vielleicht etwas gesteigerten Appetit nachgebe. Ansonsten, man kann auch die kastrierten Hunde absolut schlank halten. Das ist kein Problem.
Genau, so der nächste Mythos. Mein Hund wird nach der Kastration ein Opfer und wird ganz viel von anderen Hunden gemobbt und gar nicht mehr ernst genommen.
Das halte ich tatsächlich für ein absolutes Gerücht, weil letztendlich, klar, ich nehme ihm die Sexualhormone und er ist vielleicht auch nicht mehr so dominant, wie er vielleicht mal war. Aber dass er jetzt ein Opfer wird und bestiegen wird und da als Mobbingopfer durch die Gegend läuft, das wäre mir neu und ich wüsste auch nicht, warum.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ne? Also das hängt ja auch noch an ganz vielen anderen Faktoren ab. Was ist da für ein Grundcharakter und wie sah das Ganze vorher aus? Ne? Der nächste Mythos ist, mein Hund wird nach der Kastration eine absolute Schlaftablette und man kaum noch was mit dem anfangen und man bereut das dann ohne Ende.
Ja, es ist halt tatsächlich so, ich ändere einfach den Charakter nicht, ich ändere nicht die Motivation des Hundes, ich ändere ja wirklich nur die hormonelle Umstellung oder die Sexualhormone. Alles andere bleibt gleich. Das heißt, wenn ich vorher einen echt witzigen, spritzigen Hund hatte, dann wird der nicht zur Schlaftablette nur durch die Kastration. Entweder hat das dann noch andere Gründe oder das stimmt einfach nicht. Also das ist tatsächlich keine Begründung.
Klare Ansage, vielen Dank, liebe Uta.
Sehr gerne.
Was ich auch immer wieder höre in meiner täglichen Arbeit, ist, dass, wenn es dem Besitzer bei der Kastration um eine Verhaltensänderung des Hundes geht, man immer erst abklären sollte, was der Auslöser für dieses Verhalten ist. Besteht hier wirklich ein Zusammenhang mit den Hormonen oder hängt das Problem doch am anderen Ende der Leine, wie ja so oft? Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute auch gerne sowas vorschieben, ne, und sagen, ja, nee, das muss daran liegen, das muss an den Sexualhormonen, das muss hormonell bedingt sein. Und eigentlich ist es das am Ende gar nicht. Ne. Wie sieht das Ganze denn von der biologischen Seite aus? Also wieso haben die Sexualhormone auf manche Hunde so eine große Auswirkung?
Also es ist sicherlich so, dass der eine oder andere Hund einfach anfälliger ist, ausgeprägter ist. Das ist bei Menschen nichts anderes. Den einen interessiert das nicht, den anderen vielleicht ein bisschen mehr. Da gibt es sicherlich keinen Grund, warum das jetzt bei dem einen oder anderen, ich sage jetzt mal rassetypisch oder ähnliches, stärker ausgeprägt ist. Was nur tatsächlich total wichtig ist, ist, ich glaube, die Leute schieben halt gerne die Schultern natürlich woanders hin. Es ist ja leichter zu sagen, ich kastriere den Hund jetzt oder ich lasse den kastrieren und dann ist der Tierarzt schuld, wenn der Hund sich nicht ändert.
Oder der Trainer.
Aber das ist halt genau das Falsche. Also ich muss vielleicht erstmal vorher gucken, ob das, was der Hund zeigt, auch wirklich sexuell, hormonell bedingt ist. Also sprich, ist das wirklich ein Sexualverhalten, was der an den Tag legt mit einer Dominanz oder Aggression oder ist das tatsächlich einfach nur, weil ich versagt habe, den ordentlich zu erziehen und jetzt hoffe, durch die Kastration kriege ich jetzt einen ganz entspannten Hund. Das wird in der Regel nichts.
Absolut, das kann ich nur bestätigen und deswegen ganz wichtig, ne, wenn ihr euch diese Frage selber stellt, lasst euch informieren. Fragt euren Tierarzt, ja, was sind das denn hier genau für Symptome? Fragt bitte auch euren Hundetrainer, ne, bevor ihr so eine Entscheidung trefft, weil ich das oft schon erlebt habe, dass das überhaupt nichts mit Hormonen zu tun hatte, sondern einfach mit einer fehlenden Erziehung. Und dann finde ich so eine Kastration auch maximal überflüssig.
Ja, dann darf man es auch nicht.
Genau, ist ja verboten, haben wir gelernt heute.
Okay, André, dann habe ich direkt mal eine Frage. Wie kann man das Ganze denn aus Trainingssicht unterbinden, wenn ich so ein sexuell motiviertes Verhalten vom Hund habe und der jetzt wirklich ständig bei Spaziergängen alles besteigt und einer Hündin hinterher rennt? Kann man irgendwas machen?
Ja, erstmal, Hormone sind ja schon ein starker Gegner, das kann man sagen. Und bei manchen ist es eben extrem ausgeprägt und dann macht ein Termin bei der Uta.
Sowieso, ja.
Aber ansonsten, na klar, also muss ja nicht immer direkt die Kastration sein. Und da kommt es natürlich auch als allererstes mal aufs Alter an. Ne? Wenn der Hund geschlechtsreif wird, das kennt man ja bei Menschen auch, dann gibt es eben eine Phase, wo das Verhalten durchaus auch mal verstärkt vorkommen kann. Da kannst du ganz viel mit Erziehung machen. Da geht es eben viel um Kontrolle. Was habe ich für eine Beziehung zu meinem Hund? Wie gut bin ich da aufgestellt? Treffe ich die Entscheidungen oder meinem Hund? Und natürlich muss ich das, wenn ich das ignoriere, dass mein Hund ständig auf irgendwelchen Kuscheltieren oder anderen Hunden oder Knien oder Beinen von Menschen rumjuckelt, dann ist das nicht unbedingt förderlich. Also es ist ja dann auch was, fühlt sich ja für den Hund ganz gut an, ne? Und deswegen wird sich das dann auch vermehren. Also das heißt, da kann ich schon einiges machen mit einer guten Erziehung, meinem Hund da auch Zurückhaltung und Disziplin im Endeffekt abverlangen. Aber ab einem bestimmten Punkt eben auch nicht mehr. Und da muss man dann ganz genau hinschauen, haben wir jetzt hier einen völlig übertriebenen Sexualtrieb, ja, und ist vielleicht eine Kastration sinnvoll oder nicht. Aber also auf jeden vieles Fall, kannst du auch mit Training erreichen.
Auf jeden Fall immer unterbinden, ne, das Ganze. Ja. Und kann man auch irgendwelche Alternativen anbieten? Ich sag mal, der rammelt jetzt gerade alles
gibt
an.
Es, gibt es so Puppen für Hunde, Uta?
Ja, oder ich meine, ich gebe ihnen dann anstatt Kuscheltier anrammeln, gebe ich ihnen irgendwas zum Kauen, wo er sich erstmal entstressen und beruhigen kann.
Auf jeden Fall aus du meinst ein Alternativverhalten, jetzt genau. Verstehe ich deine Frage.
Nicht ein Alternativ zum Besteigen.
Ich hab den Knie, ja. Wobei es eine interessante Frage wäre. Gummipuppe gibt es doch alles. Das muss ich mal googeln. Das natürlich, du kannst ein Alternativverhalten aufbauen, du kannst den Hund auf jeden Fall aus der Situation rausholen. Ne? Also nur korrigieren ist dann immer schwierig. Ja. Am besten irgendwo gedanklich mal in eine andere Region bringen, mal abkühlen, mal rausgehen oder so, ja. Und da kannst du deinem Hund natürlich
auch. Aber ich weiß, wie es bei Carlos war. Er hat dann angefangen zu jaulen, wollte immer wieder auf den anderen Rüden drauf und die ganze Zeit so dieses Dominanzverhalten
besteigen.
Ja. Richtig, richtig Stress. Und den hat man dann nicht rausbekommen, bis der Hund weg war. Dann war es Ruhe. Und vorher gar nicht. Und das war echt schwer. Und deswegen habe ich mich auch für den Chip entschieden. Weil das war so viel Stress, nicht nur für ihn, dann auch für uns alle. Weil das macht dann keinen Spaß. Kannst nicht mal so auf der Couch einfach sitzen. Geht nicht.
Verständlich. Aber schön, dass es dann jetzt auch wirkt und weniger wird.
Definitiv.
Wirst du ihn denn kastrieren lassen? Würdest du das hier verkünden? Also nicht jetzt, sondern wenn der Chip dann ausläuft?
Ich denke mal schon, also wenn der Chip ausläuft und es wieder so dieses Verhalten annimmt und so extrem wird und so stressig wird, dann auf jeden Fall.
Da würdest du ja auch zu raten, Uta. Ne? Das heißt, wenn ich dann feststelle mit dem Chip, ja, da ist wesentlich weniger Stress beim Hund, man kommt super zurecht, dass man jetzt nicht jedes Jahr einen neuen Chip setzt, sondern dass man dann auch den Schritt zur Kastration macht?
Ich würde immer dazu raten, alleine schon das Preis-Leistungs-Verhältnis muss man auch mal sehen. Diese Chips sind nicht ganz günstig. Ja. Und alleine beim Rüden rechnet sich das, glaube ich, nach dreimal Chips setzen, habe ich die Kastration schon fast raus. Also insofern, und man weiß ja nicht, man soll zwar diese Implantate lassen können zwischen den Schulterblättern, aber letztendlich, wenn ich den jedes Jahr chippe und im besten Fall irgendwie 14, 15 Jahre lang, ich glaube, dann würde ich immer den Schritt wählen, lieber einmal kastrieren und dann ist gut.
Am Ende ist es ja auch Chemie, ne? Und wenn man es dann verhindern kann, dann sollte man das tun.
Absolut.
Vielen Dank, liebe Uta. Das waren einige super Informationen, klare Statements zu dem Thema. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt und danken dir.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ich glaube, heute haben wir unseren Zuhörern viele Informationen zur Kastration bei Hunden mitgegeben. Und egal, wofür du dich jetzt entscheidest, ob dafür oder dagegen, es sollte immer dabei das Wohl eures Hundes im Fokus stehen. Es ist eine individuelle Geschichte am Ende. Ne? Was nimmst du mit, Flo, von heute? Was ist die Entscheidung? Wird Carlos jetzt endgültig kastriert oder nicht?
Ja, also ich gehe mal stark davon aus, weil ich glaube, dieses Verhalten wird er jetzt danach nicht unbedingt ablegen. Und ich will halt keinen Stress für ihn. Und dann finde ich auch, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt auch mal klare Aussagen dazu bekommen haben von einem Profi. Und den Podcast werde ich dann an alle Leute weiterleiten, die dann so Kritik üben. Wie kannst du den nur kastrieren lassen? Weil, wie gesagt, es kommt immer auf die Situation.
Da wird sich schnell so eine Meinung gebildet. Ich meine, das kennt man sowieso im Internet. Und da gibt es zu jedem Thema gibt es dann auch immer so sehr krasse Menschen, die da sehr auf ihrer Meinung verharren. Ne? Ja. Ich bin der Meinung, man muss es individuell sehen. Und ich habe Hunde gesehen, glaubt's mir, Leute. Ich habe auch die Vorher-Nachher-Effekte gesehen. Ne? Und dieser Hund hatte danach ein entspannteres und schöneres Leben. Und ich habe auch Hunde gesehen, wo ich sagen würde, nein, hier musst du nicht kastrieren. Und ich habe selber viele, viele Jahre zwei unkastrierte Hunde gehabt. Auch das geht. Ja, trefft einfach die richtige Entscheidung für euch und ich hoffe, wir konnten euch heute mit den Informationen bei eurer Entscheidung ein bisschen helfen. So Flo, es ist wieder Zeit für unser heutiges Spiel und heute werden wir abwechselnd Lose ziehen. Auf jedem Los steht eine Schätzfrage, die immer einer von uns vorliest und wer von uns näher an der richtigen Antwort ist, bekommt den Punkt. Auf der Rückseite steht die Antwort, also nicht vorher schon draufschauen bitte. Und wir machen 5 Runden und dann wird einer von uns auf jeden Fall gewinnen.
Alles klar, ich gewinne.
Okay, Flo, dann zieh doch mal dein erstes Los, beziehungsweise die erste Schätzfrage.
Ja. So. Oh, warte. Wie hoch war 2020 der Umsatz mit Hundefutter in Deutschland?
Boah. Also ich weiß ja, dass unheimlich viele Hunde dazugekommen sind in der Corona-Zeit. Der komplette Umsatz. Jetzt müssen wir überlegen, was bezahle ich im Monat?
Ich werfe einfach mal jetzt irgendeine Zahl in den Raum.
Ja, schwierig, fang ruhig mal.
Weil ich gezogen habe, fange ich an, dann fängst du gleich an. Ich sage jetzt einfach mal 250 Millionen. Kann aber auch viel höher oder ich habe keine Ahnung.
Ich würde sagen 152.762.000.
1,6 Milliarden. Ui. Da war ich näher dran. Ich wollte erst Milliarden sagen.
Was?
Ja. Habe ich nicht getraut. Ich dachte, da bist du wieder zu übertrieben mit einer Milliarde.
Ja. Krass. Okay. Ja gut, doch jetzt, wenn ich näher drüber nachdenke.
Okay. Ich glaube, ich sollte da in den Markt mal einsteigen. Das fiel zu holen.
So, die nächste Frage. Boah. Wie viele Hundewelpen wurden 2019 in Deutschland geboren?
Geboren?
Ja. Oh. Oha. Oha. Boah, ich bin so schlecht in solchen Fragen.
Du fängst ja an, ne? Ist ja gut schon mal für mich.
Ich würde sagen 3,5 Millionen.
3 Millionen.
Wahrscheinlich sind es weniger. Es fällt mir
72.256.
Oh Mann.
2-0, wa?
Ja.
Ich war näher.
Boah.
Krass, okay, da haben wir uns ja richtig verschätzt.
Ja, ich war alle. So, die nächste Frage.
Jo, dann kommen wir zur nächsten. Ich hoffe auch zur letzten. Vielleicht mache ich ein ganz klares 3-0. So, wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten eines Labrador-Retrievers mit einer Lebensdauer von rund 12 Jahren? Oha. Durchschnittlichen Kosten pro Monat?
Nee, insgesamt.
Ach.
Insgesamt. Fürs Leben.
Fürs Leben. Sind da Arztkosten und so mit reingerechnet?
Ja, klar. Okay.
Ich muss anfangen, ja. Das ist natürlich jetzt ganz schwierig. Gar keine Ahnung.
Ja, du musst was sagen.
Ja.
Und zwar genau jetzt.
Ist so schwer, ne? 15.000 Euro?
Ne, hätte ich auch gesagt.
Ja.
Hätte ich auch gesagt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es stimmt. Ich mach taktisch 15.500. 40.000. Boah, das war teurer als ich dachte.
Ja.
Der hatte dann aber irgendwas, der Labrador. Der ist auf jeden Fall zweimal operiert worden oder so.
Die haben auch viel Hunger, ne? Labrador.
Ja.
Verfressen. Okay, 2-1.
2-1. Ich ziehe die nächste Frage. Okay. Wie viel Prozent der deutschen Hundebesitzer lassen ihren Hund mit im Bett schlafen? Ich muss was sagen, ne?
Mhm.
Also ich mach's nicht.
Ich gehöre nicht mehr dazu.
Ne, ich habe noch nie dazu gehört, aber ich würde mal sagen, ich kenne aber viele.
Ja.
Ich sag 37%.
40%.
Ja, wahrscheinlich sind es mehr nur.
Was?
32, was habe ich gesagt?
Du hast gewonnen. Was ist das, 37? Irgendwie so?
Ja, ja. Da war ich aber richtig nah.
2-2, jetzt kommt es.
Da kenne ich mich aus hier. 32,4% der Deutschen lassen ihren Hund im Bett schlafen.
Wahnsinn.
Dann steht es jetzt 2-2.
Aber das weniger als ich gedacht habe. Ich dachte wirklich, das machen ein paar mehr. Aber ja, es gibt auch viele große Hunde, ne? Die lässt man auch. Ja,
Für mich wäre das nichts. Also bei aller Liebe. Ich liebe meinen Hund wirklich. Aber der wiegt doch 40 Kilo.
Oder? Ja.
So, das heißt, jetzt kommt Showdown. Letzte Frage. Alles entscheidende Frage. Es steht 2-2.
Komm schon.
Du musst vorlesen.
Ja, wie viel Prozent der deutschen Haustierbesitzer teilen gerne Infos über ihr Tier in den sozialen Netzwerken?
Da bist du der Fachmann, aber ich glaube, das sind viele.
Das sind echt viele.
Aber
viele sind auch nicht auf Social.
Ja, das stimmt. Wie viel Prozent der Deutschen, darum geht es.
Okay. Teilen Sachen von ihren Hunden. Boah, da könnten schon echt viele sein. Ich gehe mal auf 55%, weil nicht jeder Social Media hat. Unbedingt.
Oh, schwierig, schwierig. Da würde ich auch liegen. Ich würde, dann sage ich 57%. Schau mal nach.
18%.
Ja. Kacke!
Oh, ja. Nein. Ich bin reingekommen.
Oh, hätte ich jetzt aber echt mehr gedacht.
Ja, ich dachte aber auch.
Ja, knapper Sieg, knapper Sieg. Dann steht es jetzt 12-11.
Yes.
Und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr nehmt was mit. Weiter geht's in 14 Tagen wieder mit spannenden Themen und vor allen Dingen auch spannenden Gästen. Carlos und Flo, ihr seid dann auch wieder dabei. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.